Tagung des Deutschen Volksrates ist eröffnet. Auf der Tagesordnung steht erstens Manifest der Nationalen Front des demokratischen Deutschlands.
Diese Aufnahme klingt nicht nur alt, sie ist es auch. Das ist eine Rede von vor 75 Jahren. Die hält ein gewisser Wilhelm Pieck. Rundes Gesicht, weiße, nach hinten gekämmte Haare, Brille. Er steht auf einer Bühne. Hinter ihm sitzen drei Reihen Männer und Frauen in sehr schicken Klamotten. Und dahinter, direkt an der Bühnenwand, stehen mehrere Büsche, fast kleine Bäume. Und vor der Bühne nochmal Blumen, aber eher so Balkonblumen. Sieht ein bisschen feierlich aus, aber auch so ein bisschen nach Gartenschau. Wilhelm Pieck, der Mann mit weißen Haaren und Brille, steht also vorne in der Mitte der Bühne an einem Mikrofon und liest etwas vor.
Der Volksrat steht vor der Erfüllung der ihm gestellten Aufgabe, indem er sich dem Namen nach auflöst und sich in eine höhere Form des Kampfes für Einheit und gerechten Frieden übergeht, in die Bildung einer provisorischen Volkskammer für die Deutsche Demokratische Republik.
Es ist der 7. Oktober 1949 und das, was Wilhelm Pieck da so in ziemlich komplizierter Sprache verkündet, wird Deutschland über viele, viele Jahre prägen. Die Gründung der DDR, der Deutsch-Demokratischen Republik. Das Ziel dieser DDR,
die Entmilitarisierung und Entnazifizierung durchzuführen und eine wirkliche Demokratie in Deutschland zu entwickeln, die den Völkern die Garantie gibt, dass niemals mehr von deutscher Seite sie überfallen, sondern dass Deutschland sich einreiht in das große Friedenslager, an deren Spitze die große Sowjetunion steht.
Also, keine Nazis mehr. Demokratie, Frieden. Klingt eigentlich nicht schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, über die DDR habe ich bisher nicht so viel gewusst, weil die einfach ganz schön weit weg für mich war. Klar, Bundesrepublik, DDR, Mauer, das hat man alles schon mal gehört. Aber das war es dann eigentlich auch fast schon. Aber dann gibt es natürlich noch eine Sache, die ich über die DDR weiß. Und zwar, dass mein Opa und meine Oma dort gelebt haben. Das heißt, alles, was Wilhelm Pieck da verkündet hat, das hat mein Opa und seine Familie auch direkt betroffen. Aber wenn mein Opa von der DDR erzählt, dann klingt das ganz anders. Nicht so positiv.
Das ist furchtbar in einer Diktatur. Wenn du nicht mit den Wölfen heulst, dann kannst du dich sehr schwer mit anderen austauschen, weil das immer gefährlich ist.
Ich meine, was die DDR damals will, klingt ja eigentlich nicht schlecht. Aber man muss jetzt auch wirklich kein Geschichtscrack sein, um zu wissen, die DDR war halt vor allem eine Diktatur. Eine, die viele Menschen unterdrückt hat.
Na gut, ich hätte nicht studieren dürfen, ich hätte also irgendeinen Beruf ergreifen müssen, hätte mich durchwursteln müssen und die Gefahr wäre sehr groß gewesen, dass ich irgendwann im Gefängnis gelandet wäre.
Ich habe mich gefragt, wie es für meinen Opa wirklich war, in diesem sozialistischen deutschen Staat zu leben. Warum wird er eigentlich nicht glücklich in der DDR, in der er am Ende doch viele prägende Jahre leben wird? Denn mein Opa ist in der Zeit ein richtiger Teenager mit, naja, so typischen Teenager-Problemen. Freunde werden wichtiger, Eltern nerviger und natürlich die erste Liebe.
Würdest du sagen, das war Liebe auf den ersten Blick? Oder?
Ja, ich würde sagen auf den zweiten.
Ich habe meine Arbeit hier geschrieben und er stellte sich plötzlich so neben mich und sagte, das eine will ich dir noch sagen, du darfst nicht studieren in der DDR.
Ich habe ja mit ihr zusammen sozusagen das Zimmer gebaut.
Ah, okay.
Ja. Das erste kleine eigene Heim.
Wenn die Regeln Mist sind, dann muss man sie brechen.
Ich bin Marco und ich mache mit meinem Opa eine Reise in die Vergangenheit. In die Nazi-Zeit, in der er geboren ist und in die DDR, aus der er geflohen ist. Mein Opa Jo ist einer von Millionen Deutschen, die diese düsteren Zeiten erlebt haben. Ich will herausfinden, warum seine Geschichte und die seiner ganzen Generation für uns heute noch wichtig ist. Das ist Opa Lass Reden, ein siebenteiliger Podcast der ARD. Jede Folge könnt ihr in der ARD-Audiothek hören und natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und das hier ist die vorletzte, sechste Folge und in der geht es um Neuanfänge.
Weißt du noch, ob das früher auch so groß war?
Ja, ja, das Gebäude war so groß.
Ich sitze mit meinem Opa im Auto. Wir fahren auf den Parkplatz einer Schule. Einer wirklich großen Schule. Wir sind im Osten von Berlin, also der alten Hood von meinem Opa.
Bin mal gespannt, was du mir für Storys aus deiner Jugendzeit jetzt hier erzählst.
Ich kann euch da nicht alles verraten. Das geht ja
nur. Die Schule ist nicht nur groß, sondern sieht auch irgendwie faszinierend aus. Ein riesiges Backsteingebäude, viele Teile und Flügel. Und hier ist mein Opa früher zur Schule gegangen. Ab der 8. Klasse.
An alter Wirkungsstätte.
Ja, das kann man so ausdrücken, ja. Wir haben auch versucht zu wirken hier.
Wir werden vom aktuellen Schulleiter begrüßt.
Ich bin der Schulleiter.
Ja, angenehm.
Hallo Marco.
Der Enkel dann,
ja, genau.
Gehen wir rein. Wollen Sie einen Kaffee, ein Wasser, eine Cola?
Wir kommen gerade vom Kaffee trinken. Insofern sind wir ganz gut abgefüllt.
Wir sind natürlich hier, weil mein Opa hier früher als Teenager auf der Schule war. Und ich bin ehrlich gesagt super neugierig. Weil, so krass ich die Kindergeschichten von meinem Opa finde, will ich unbedingt auch wissen, wie er so als Teenager drauf war. Was ich schon mal weiß, ist, dass das Leben für meinen Opa als Jugendlicher erstmal ein bisschen leichter geworden ist. Die allerkrassesten Hungerjahre nach dem Krieg sind vorbei. Als mein Opa 14 ist, ziehen er und seine Mutter in eine eigene Wohnung. Nur eine Parallelstraße von der alten Villa der Großeltern entfernt. Kurz darauf kommt dann auch Jos neuer Stiefvater Hans dazu. Mein Opa erzählt, dass er schon damals sehr gut in der Schule war. Okay, also da sind wir schon mal unterschiedlich.
Aber kommen Sie erstmal rein. Und schon ein bisschen was wiedererkannt, ja.
Das Gebäude schon im Grunde genommen, ja. Ich würde wahrscheinlich auch unser Klassenzimmer finden.
Ja. Seine alte Schule heißt heute anders, nämlich Max-Taut-Schule. Für meinen Opa ist es aber weiter das Kant-Gymnasium.
Ja gut, ich meine, diese Technik gab es ja nicht. Der Schrank kommt mir noch irgendwie bekannt vor.
Ja.
Du siehst auch wieder die typischen Fenster, diese Doppelfenster.
Ah, die waren früher auch schon.
Mhm. Ja, natürlich. Uralt in Berlin, die Technik.
Auch wenn schon ein paar Sachen anders sind, es fühlt sich schon so ein bisschen nach einer Zeitreise an, als wir uns dann in eines der Klassenzimmer setzen. Ich meine, hier hat mein Opa vielleicht auch schon als 16-Jähriger mal gesessen.
Und ihr habt ja auch eine Menge Unfug angestellt.
Ja, wir haben sehr viel Blödsinn gemacht. Ja.
Was war das Verrückteste?
Mit den Türen war dann der Höhepunkt.
Was es genau mit den Türen auf sich hat, dazu kommen wir gleich noch. Jedenfalls damals, als mein Opa hier zur Schule gegangen ist, das war kurz nach der Gründung der DDR. Und welche Richtung dieser neue Staat einschlagen wird, das wird meinem Opa bald klar.
Damit wolltet ihr ja eigentlich nur einen Lehrer ärgern.
Nur, natürlich. Ja, wen sollten wir sonst ärgern? Uns selber? Nee.
Aber hatte das keine Konsequenzen?
Ja, doch, natürlich hatte das Konsequenzen. Dass ich nicht studieren durfte.
Damit wir das, was ihm da passiert ist, besser verstehen können, müssen wir aber erst nochmal verstehen, was die DDR eigentlich genau war.
Gleichzeitig beginnt sozusagen mit Kriegsende das, was wir den Kalten Krieg genannt haben.
Das ist wieder Dorothee Wirling, unsere Geschichtsexpertin. Sie erklärt mir hier nochmal genauer, wie der Neuanfang in Deutschland damals nach dem Krieg ablief.
Also, dass die Gegensätze zwischen der Sowjetunion auf der einen Seite und den Westalliierten auf der anderen Seite sehr stark werden und dass das im Grunde auf dem Beat des Deutschen Reiches ausgetragen wird.
Also aus den ehemaligen Verbündeten der Alliierten, die zusammen gegen Hitler gekämpft haben, werden immer mehr Gegner. Und das geht sehr schnell. Übrigens ein Einwurf an der Stelle. Die ganze Geschichte der DDR ist natürlich sehr komplex und hing auch stark mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland zusammen. Man kann noch viel länger und mehr darüber erzählen, als wir das hier machen werden. Wenn ihr mehr wissen wollt, hört doch mal bei Mr. Wissen to Go zur Gründung der DDR und zur Gründung der Bundesrepublik rein. Das Video verlinken wir euch in den Shownotes.
Die Westzonen werden dann quasi ökonomisch, ich würde sagen, unter der politischen Führung der USA vereinigt und bilden das spätere Gebiet des westdeutschen Staates Bundesrepublik. Gleichzeitig bereitet die Sowjetunion vor, dass das von ihr besetzte Restland des Deutschen Reiches ebenfalls ein Staat wird.
Und der Unterschied ist halt ziemlich wichtig. Das haben mir Magdalena und Imre auch nochmal erklärt.
Also der größte Unterschied ist die Art der Systeme. Also die Bundesrepublik ist eine parlamentarische Demokratie, die auf soziale Marktwirtschaft setzt. Und die DDR dagegen war zwar offiziell demokratisch, aber in Wahrheit halt eine Einparteiendiktatur. Da gibt es eine zentralisierte Planwirtschaft. Da hat der Staat die Kontrolle über die meisten Produktionsmittel und Wirtschaftsbereiche. Und
okay, kurze Geschichtsstunde. Habe ich ja eigentlich nicht so Bock drauf, aber weil das eben wichtig ist, hier mal die zwei zentralen Sachen aus Imres Ausführungen. Erstens, der Westen Deutschlands hat sich vor allem an den USA orientiert. Die Bundesrepublik ist also eine Demokratie. Es gibt verschiedene Parteien, freie Wahlen und so weiter. Die Wirtschaftsordnung nennt sich soziale Marktwirtschaft, also Kapitalismus, aber nicht so krass wie in den USA. Zweitens, die DDR hingegen ist halt nur auf dem Papier eine Demokratie. Die Politik wird von nur einer Partei bestimmt, der SED. Die Wahlen sind nicht frei. Es gibt da nämlich sogenannte Einheitslisten, wo alle Abgeordneten, für die man stimmen kann, draufstehen und bei der Wahl in Anführungszeichen stimmt man diesem Vorschlag dann nur noch zu. Und es ist eine zentralistische Planwirtschaft. Klingt kompliziert, aber eigentlich heißt das nur, was und wie viel die Wirtschaft produziert und was das dann kosten soll, das entscheiden nicht die Firmen selbst, sondern die Politik, also die SED. Vorbild dafür ist die Sowjetunion und die bleibt eben nicht nur Vorbild, sondern wird zur Vormacht.
Die DDR, vor allem die frühe DDR, kann nicht einfach unabhängig von der Sowjetunion regieren. Das ist ganz klar, dass die Sowjetunion dafür sorgt, dass es da keine demokratische Wahl gibt. Also es gibt Wahlen, aber diese Wahlen sind nicht frei. Man kann nicht einfach eine Partei gründen und die wählen. Aber die Vorherrschaft hat eben immer die SED, dafür ist gesorgt und hinter der SED steht die Sowjetunion.
Also mein Opa ist eigentlich von der einen Diktatur direkt in die nächste gekommen. Und das finden natürlich nicht alle toll. Deswegen verlassen viele Deutsche noch in der Nachkriegszeit die sowjetisch besetzte Zone. Andererseits gibt es auch viele, die Hoffnung in die DDR setzen.
Aber es gab auch einen großen Teil von Leuten, die da geblieben sind und, wie soll ich sagen, dem Projekt irgendwie eine Chance gegeben haben. Ja? Und die hatten auch gar keine großen politischen Ansprüche. Die waren ja Diktatur gewöhnt. Die wollten zu essen haben, die wollten irgendwie wieder Aufbau haben, die wollten eine Arbeit finden. Und es gab so eine Art Aufbaumythos in der DDR, der viele, gerade Jugendliche, sehr, sehr angesprochen hat.
So ist die Situation in der DDR in den 50ern, also damals, als mein Opa die Kant-Oberschule besucht.
Da kann man ja mal, Karinka, mal kurz die Geschichte erzählen. Die würde ja vielleicht den Schulleiter auch interessieren, die hier einen großen Wirbel ausgelöst hat. Wir waren schon eine Bande damals.
Da ist auch die Geschichte mit den Türen passiert, die Konsequenzen für meinen Opa haben sollte.
Wir hatten einen Lehrer, der gab Lateinunterricht und der ging von Klasse zu Klasse. Er orientierte sich ausschließlich an den Schildern draußen, in welchen Klassenraum muss er jetzt gehen. Er hatte einen Zettel und sah, aha, Klasse 12a. Und dann da rein. Und dann hatte der die Art, der kam rein und machte sofort Unterricht. Ja. Der hat dann nicht mehr lange irgendwie Begrüßungszeremonien gemacht, sondern der hat einfach sofort angefangen. Und wir dachten, Mann, dem müssen wir doch mal einen Streich spielen.
Die Idee meines Opas und seiner Freunde, einfach mal die Türschilder austauschen, dann macht der den falschen Unterricht. Aber
jetzt ging das nicht, wir kriegten die Schilder nicht ab.
Die an der Tür waren.
Wir kriegen die nicht ab. Und dann habe ich gesagt, okay, dann vertauschen wir die Türen. Und das hatte schon Konsequenzen, weil die Tür, die klemmte. Und
Na, ihr habt die dann ausgehebelt und getauscht?
Ja, ausgehebelt und umgetauscht. Und der raste natürlich auch dann in die falsche Klasse. Nicht? Und,
warst du in der Klasse, wo er dann reinkam?
Ja, ich war in der einen Klasse. Der kriegte die Tür nicht auf, weil die geklemmt hatte. Und aber er kam dann rein und hat dann Unterricht gegeben und den falschen Unterricht natürlich in der vierten Klasse. Und wir hatten unsere Freude. Nicht? Und dann
okay, klassischer Schülerhumor. Schon ein bisschen lustig, aber vor allem ziemlich harmlos, oder?
Ich denke, dann kriegt man alle einen Tadel. Und den Tadel im Klassenbuch, denn die Klassenbücher gibt es ja vielleicht noch. Da stand dann drin, Joachim erhält einen Tadel wegen mutwilligen Vertauschens zweier Türen im Schulgebäude.
Das heißt ein Eintrag?
Den Eintrag, ja. Das,
Tadel zu bekommen, war schon nicht angenehm. Aber ich weiß ihn immer noch auswendig.
Aber damit ist die Sache noch nicht erledigt. Und das hat auch damit zu tun, dass mein Opa eben nicht zu den Jugendlichen gehört hat, die Anfang der 50er Bock auf die DDR hatten. Ganz im Gegenteil.
Warst du schon immer der DDR kritisch gegenüber oder gab es auch mal irgendwie eine Zeit, wo du dich wohlgefühlt hast oder auch an die Ideale vielleicht geglaubt hast?
Nein, nein. Ich bin kein Moment für dieses Regime gewesen.
Ich habe manchmal versucht, mich in seine Lage reinzuversetzen. Wie es wohl wäre, wenn direkt nach dem Schrecken der Nazi-Diktatur und dem Krieg ein neuer Staat entsteht, der sagt, wir sind gegen den Faschismus. Wir wollen Frieden und Gerechtigkeit. Und ich muss sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass das gut klingt. Aber mein Opa meint, er hat eben schon ganz früh gemerkt, dass das in eine andere Richtung gehen wird. Wieder Richtung Diktatur.
Und so wie in meiner Familie schon eine Aversion gegen eine Diktatur bestand, aus der Hitlerzeit heraus, so war es dann auch mit der DDR. In der DDR konnte ich mich, meine Mutter auch nicht, mein Vater auch nicht, anfreunden. Nein.
Okay. So erzählt es mein Opa. Aber Dorothee Wierling hat ja auch schon mal gesagt, dass es auch Menschen gab, die die DDR unterstützt haben. Also, wie schlimm ist die DDR wirklich?
Wir haben es ja mit einer Sowjetunion zu tun, die bis 1953 von Stalin regiert wurde. Und das war natürlich einfach ein brutaler Diktator, der versucht hat, seine Methode und seine Ziele rücksichtslos auch in dieser Zone durchzusetzen. Und insofern fanden sich die Deutschen in der sowjetischen Zone wieder als ärmer und unterdrückter und unzufriedener.
Wierling sagt, die DDR ist eben kein normaler Staat, sondern eine Diktatur, in der es von Anfang an krasse Unterdrückung gab. Zuständig dafür war das Ministerium für Staatssicherheit, auch Stasi genannt. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das war eine Geheimpolizei, die sich nicht an geltende Gesetze halten musste und im Auftrag der SED gearbeitet hat. Die Stasi hat Gegner der DDR überwacht und teilweise mit Terror unterdrückt. Es gibt Schätzungen, dass Anfang der 50er Jahre mehr als 20.000 politische Häftlinge in der DDR im Gefängnis saßen. Und auch Morde gehen auf das Konto der Stasi. Gefängnis, Morde, Terror. Klingt so ein wenig wie bei den Nazis. Aber halt, stopp. Die Nazi-Diktatur und die DDR, da gibt es einfach sehr große Unterschiede.
Ich kenne ehrlich gesagt keinen ernsthaften Historiker, der sagen würde, die DDR ist, was sozusagen den Charakter der Diktatur angeht, mit dem Nationalsozialismus gleichzusetzen.
Wierling sagt, es gibt zwei Ebenen, an denen man das merkt.
Erstens, von der DDR ist kein Krieg ausgegangen. Das stimmt auch. Sie hat sich noch nicht mal an einem Krieg beteiligt.
Das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied zum NS-Regime, das einfach seine Nachbarländer überfallen hat.
Das andere ist natürlich, dass es kein Auschwitz gab, sprich, es gab keine systematische Ermordung bestimmter Gruppen aufgrund ihrer Herkunft. Es gab natürlich Benachteiligungen für soziale Schichten, es gab auch diktatorische Elemente, zum Beispiel bei jedem politischen Delikt hatte man praktisch keine ernsthafte Verteidigung, die man selber sozusagen organisieren konnte in der DDR und so weiter.
Also man muss das Leben in der DDR jetzt nicht in rosigen Farben ausmalen. Da sind schlimme Sachen passiert, aber wie gesagt, es hat keine Konzentrationslager gegeben wie bei den Nazis. Dass das Leben in der DDR auch seine Probleme brachte, das haben wirklich auch ganz normale Leute gemerkt. Sogar mein Opa eben. Und seine Geschichte fängt mit ganz normalen Teenager-Problemen an und endet bei der großen Politik.
Wann musstest du spätestens zu Hause sein?
Ja, das war ganz, ganz wichtig. Zu Hause sein musste ich in dem Alter mit 18, mit 10 Uhr abends. Absolut.
Ganz, ja?
Ja.
Auch mit 18 dann noch?
Auch mit 18 noch. Und, ich war ja in der Zeit noch nicht volljährig. Ich meine, die Volljährigkeit war damals...
War die Glocke so früh auch schon?
Keine Ahnung. Die Volljährigkeit war mit 21 damals.
Was hat man dann gemacht? Bis 10 Uhr abends?
Bis 10 Uhr abends, ja, da wussten wir schon, was wir machen. Ja, hör mal, wir haben schon natürlich nach den Mädchen geguckt und wir haben uns gefreut, wenn wir uns getroffen haben. Und wir haben irgendwo zusammengesessen und was getrunken. Ja, was macht man in dem Alter?
Ja?
Was machst du in dem Alter? Ja?
Party.
Was hast du gemacht? Bist du in der Art, nicht?
Mein Opa macht also Party mit seinen Freunden. So verstehe ich ihn da jetzt einfach mal. Aber in der Schule liefert er halt doch ab.
Ja, ich würde sagen, ich war ein sehr guter Schüler.
Ja?
Ja. Einer der Lehrer, unser Chemielehrer, da musste ja besonders viel auswendig lernen oder so. Und der sagte zu uns, wisst ihr, was ihr seid? Intelligenzbestien. Ja, wir waren die Bestien, weil wir das solche Streiche gespielt haben, aber wir waren intelligent. Und hatten gute Noten. Ne?
Aber der Streich, der wird für Jo dann halt doch noch zum Problem. 1955 macht mein Opa sein Abitur an der Kant-Oberschule. Mit sehr guten Noten, ihr könnt's euch denken. Und danach will er natürlich studieren. Am liebsten Physik, weil, naja, das war halt sein Lieblingsfach. Aber jetzt kommt's. Noch während der Abiturprüfung. Also während er noch in einem der Klassenzimmer sitzt und an der entscheidenden Mathe-Klausur schreibt, da kommt der stellvertretende Schulleiter zu ihm.
Er war Mitglied der Volkskammer und Parteigenosse, also linientreu. Und der ich habe meine Arbeit hier geschrieben und er stellte sich plötzlich so neben mich und sagte, das eine will ich dir noch sagen, du darfst nicht studieren in der DDR. Und dann habe ich ihm gesagt, wir waren ja immerhin schon kräftige Jungs mit 18. Ne? Da habe ich gesagt, ich trete Ihnen so vor Stiedenbein, wenn Sie nicht gleich verschwinden, dass Sie hier nicht mehr laufen können. Und dann ist er natürlich weg. Na klar, der hatte dann auch Schiss.
Mein Opa sagt, der stellvertretende Rektor habe das wegen der Geschichte mit der Tür gemacht. Danach sei er halt als Störenfried bekannt gewesen, als jemand, der die Regeln nicht befolgt. Etwas, was man in der DDR gar nicht mag. Offiziell gibt es aber eine andere Begründung, sagt auch mein Opa. Da heißt es, er dürfe nicht studieren, weil er kein Arbeiter- oder Bauernkind ist.
Dazu eine kurze Erklärung. Also die DDR hat sich damals als Arbeiter- und Bauernstaat verstanden. Also alle Macht sollte demnach von den Arbeiter und Bauern eben ausgehen. Und deswegen wurden die bevorzugt.
Genau, und praktisch hat es aber vor allem geheißen, dass alle, die nicht zu dieser Gruppe gehört haben oder auch einfach regimekritisch waren, die hatten es schwerer, weil sie dann eben zum Beispiel nicht studieren durften oder nur über Umwege.
Und dann wurde mir gesagt, du kannst aber noch zur Volksarmee gehen. Also das war zur Wehrmacht, also zur Volksarmee. Und das hätte ich, ich weiß nicht, verpflichten sollen auf 10 Jahre.
Und genau da, als mein Opa sein Abitur gemacht hat und gemerkt hat, dass er in diesem Staat nicht nur nicht frei sagen kann, was er will, sondern auch sein Leben nicht so leben kann, wie er will, da entscheidet sich mein Opa ein erstes Mal für den Westen.
Na ja, dann habe ich bei mir gedacht, ihr spinnt wohl. Ne? Dann bin ich nach West-Berlin gegangen, ja.
Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie das möglich war für meinen Opa, nach West-Berlin zu gehen. Aber eigentlich war das ganz einfach.
Also am Anfang konnte man noch relativ leicht zwischen Ost- und West-Berlin hin und her fahren. War ja auch noch eine Stadt damals.
Das soll jetzt aber nicht irgendwie heißen, dass es da gar keine Probleme zwischen den beiden Lagern gegeben hat, also zwischen den USA und der Sowjetunion, weil da ist es schon ziemlich abgegangen. Also zum Beispiel hat die Sowjetunion schon wenige Jahre nach dem Krieg alle Zugangswege nach West-Berlin blockiert. Und zwar so sehr, dass die Amerikaner West-Berlin dann fast ein Jahr lang mit Flugzeugen versorgen mussten.
West-Berlin war ja damals wie eine Insel des Westens in der DDR. Alles drumherum, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, hat zur DDR gehört. Aber in dieser Insel West-Berlin, da gab es deutlich mehr zu kaufen. Da hatten die Leute mehr Geld. Da ging es nach dem Krieg mit der Wirtschaft schneller bergauf.
Aber habt ihr da mitbekommen, was quasi im Westen alles möglich ist, was da abgeht?
Der in Berlin war, der hatte ja eine Sonderrolle. Man konnte nach West-Berlin noch ohne weiteres fahren mit der S-Bahn oder sogar noch mit der Straßenbahn. Aber dadurch kriegte man natürlich mit, was im Westen schon üblich war.
Die Ostdeutschen konnten damals eben noch easy nach West-Berlin, wo der Lebensstandard eben deutlich höher war.
Genau, und das hat damit zu tun, dass die Amerikaner einfach viel Geld nach Westdeutschland gepumpt haben, um so die Wirtschaft wieder in Gang bringen zu können. Die Sowjetunion dagegen, die haben nicht so viel in die DDR gepumpt, sondern die haben sogar noch Sachen aus der DDR rausgeholt. Also die haben zum Beispiel viele tausend Betriebe und Industrieanlagen, sogar Eisenbahnschienen abgebaut und dann einfach in die Sowjetunion gebracht.
Das ergibt ja auch ein bisschen Sinn. Immerhin haben die Deutschen in der Sowjetunion im Krieg auch verdammt viel kaputt gemacht.
Das verhindert aber natürlich auch den wirtschaftlichen Aufschwung in der DDR. Und dazu kommt, dass ja auch noch der Sozialismus eingeführt wird und eben viele der verbliebenen Betriebe dann verstaatlicht wurden.
Und das ist vielleicht eine kleine Side-Note. Die Lederfabrik Heinrich Knoch war von beidem betroffen. Also gleich nach dem Krieg wurde ein Großteil des Betriebs in Thüringen als Reparationsleistungen in die Sowjetunion gebracht. Und der Rest wurde dann in einen volkseigenen Betrieb hier umgewandelt.
Besonders heftig treffen die Unterschiede zwischen West und Ost in Berlin aufeinander. Weil da der Westen eben sehr nahe liegt. Insel in der DDR, ihr erinnert euch. Was würdet ihr da machen?
Also es gibt wirklich eine materielle Not in der DDR. Und das hat natürlich viele Leute auch in die Flucht getrieben.
Mein Opa hat damals aber noch ganz andere Sachen im Kopf. In der Abi-Zeit lernt er nämlich meine Oma kennen. Und es stellt sich raus, mein Opa hat in dieser Zeit nicht nur meine Oma am Start.
Hattest du vor der Oma noch eine andere Freundin?
Ich hatte eine andere Freundin noch vorher. Aber als ich die Jutta kennengelernt habe, da spielte die Freundin keine Rolle mehr.
Ach, du warst noch mit ihr zusammen, als du die Oma kennengelernt hast?
Ich war noch, ja, richtig. Das war eine sehr lockere Freundschaft im Grunde genommen. Da passierte nicht viel. Aber sie, wie das damals so war, und untereinander, unter den Jungs und so, warst du was, wenn du eine Freundin hattest? Hm. Ja, sonst warst du ja kein richtiger Mann. Insofern hatte diese Freundin hat auch ihre Rolle gespielt und sie war kein Hindernis.
Und die hast du dann links liegen lassen oder wie hast du
ihr das erklärt? Ja, irgendwie haben wir uns getrennt, ja.
Mein Opa und meine Oma kommen sich dann das erste Mal auf dem Abiball näher. Da tanzen sie miteinander, obwohl mein Opa erzählt, dass er da eigentlich nicht so gut drin war. Aber dann passiert erstmal nichts weiter.
Und dann haben wir es ein Jahr lang nicht gesehen.
Und, echt?
Ja, und dann durch einen fast Zufall, mein bester Freund mit seinem Freund zusammen wollte unbedingt einen Geburtstag feiern. Und sie suchten noch jemanden, der mitgeht. Und ging es dann so aus, dass die Jutta mitging und ich mitging. Und dann sind wir uns näher gekommen.
Und da hat es dann richtig gefunkt.
Ja, es war dann die Liebe auf den zweiten Blick.
Ortswechsel. Wir besuchen während der Berlin-Reise mit meinem Opa noch einen ganz besonderen Ort für ihn. Ein Ort, an dem er viel Zeit in seiner Jugend verbracht hat.
Ach ja, wenn wir nach Abend gucken, ob er da neu anguckt ist. Geringer, ne, das sind alles.
Schau mal, deswegen sind jetzt 4 Etagen, glaube ich.
Ja.
Da sind sogar 5.
Ja, das sind alles andere Leute, die hier drin leben.
Ja.
Ist ja auch normal.
In der Zeit, als mein Opa sein Abitur gemacht hat, da muss sein Name am Klingelschild des Hauses gestanden haben, auf das er jetzt guckt. Wir sind mit ihm nämlich extra in die Grimnitzstraße gefahren. Da, wo er ab 1949 zusammen mit seiner Mutter und kurze Zeit später mit seinem Stiefvater gelebt hat. Das ist im 2. Stock, aber wir gehen noch ein bisschen höher.
Wir haben hier gewohnt.
Und hier ging es aber hoch zu Ihrer Wohnung dann auch, die
Sie Ja, wer bist du denn?
Ein Mitbewohner.
Grüße Sie, ja.
Ja, ich grüße Sie auch.
auch so. Ja, Neumann, guten Tag.
Angenehm.
Und zwar am Ort des Jugendzimmers meines Opas.
Gut, sieht alles aus wie früher, ne?
Nee. Nee, hier gab es doch keine Wohnung, Jochen.
Bitte? Gar keine Wohnung.
Hier gab es keine Wohnung.
Hier zu hören sind übrigens die aktuellen Mieter im Dachgeschoss. Die haben uns netterweise reingelassen.
Kann ich mich nicht entsinnen, um ehrlich zu sein. Ich habe hier oben selber ein Zimmer ausgebaut, als das hier Boden war. Das war hier.
Und da gab es quasi noch gar keine richtige Wohnung, sondern nur einen großen Raum? Oder?
Das war ein, wie soll man das ausdrücken, das war ein Dachboden.
Ah.
Und ich wollte raus aus der Wohnung meiner Eltern und hatte mir ein eigenes Zimmer gebaut hier oben. Der Wirt hat es erlaubt.
Wir stehen in einer ausgebauten Dachgeschosswohnung. Und mein Opa ist mal wieder schwer beeindruckt, wie das heute aussieht. Also wie sein Werk quasi vollendet wurde.
Ist ja super, haben Sie das jetzt hier. Ganz klasse. Also ich meine, das Zimmer war in dieser Ecke da drüben.
Ja?
Ja, da war ein Fenster, aber eben noch die Dachluke. Ja? Aber es musste dann in der Ecke da drüben gewesen sein. Aber es ist ja toll geworden. Super.
Und was haben Sie gemacht in dem Zimmer? Also da haben Sie die einfach gewohnt auch oder nur geschlafen? Oder was?
Da habe ich geschlafen. Gewohnt habe ich bei meinem Hotel Mama.
Und gab es Frauenbesuch hier?
Wie bitte?
Gab es hier Damenbesuch?
Ja, meine Frau.
Aber ihr kanntet euch schon, oder? Als du hier gewohnt hast. Oder habt ihr euch kennengelernt, als du hier warst?
Nein, wir kannten uns schon, klar. Ich habe ja mit ihr zusammen sozusagen das Zimmer gebaut.
Ah, okay.
Ja, das erste kleine eigene Heim.
Hier oben wird es also ernst zwischen meinem Opa und meiner Oma. Die erste gemeinsame Wohnung. Ich bin mir sicher, dass die beiden hier glücklich waren. Dass es ihnen gut ging. Ich meine, sie waren jung und verliebt. Aber mein Opa muss hier oben auch schwere Stunden gehabt haben. Weil es die Zeit ist, die nach dem Abitur folgt. Als klar wird, er darf nicht studieren in der DDR. Aber wie ihr meinen Opa vielleicht jetzt schon kennt, er hat einen Plan. Und von dem erzählt er mir in seiner ehemaligen Oberschule.
Nachdem man mir sagte, ich darf nicht studieren in Ostberlin, in Ostdeutschland, bin ich nach Berlin-Charlottenburg nach Schöneberg bin ich gegangen, in einen Sonderlehrgang für Ostabiturienten. Da musste ich noch ein Schuljahr absitzen, damit ich dann auch 13 Schuljahre hatte und habe dann nochmal ein Abi machen müssen.
Die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland, zwischen Ost- und Westberlin ist damals noch offen. Das Hin- und Herfahren eigentlich auch erlaubt. Aber es ist eben trotzdem gefährlich. Leicht kann man ins Visier der Stasi kommen, die einen dann der Republikflucht verdächtigt.
Ja, ich wäre wahrscheinlich ins Gefängnis gekommen. Also das war schon kritisch, nicht? Aber naja, also den Zweiten Weltkrieg habe ich überstanden. Warum sollte ich das denn immer noch überstehen?
Mein Opa gibt sich also Mühe, zu verheimlichen, was er da im Westen macht. Ein Jahr lang fährt er regelmäßig rüber und macht sein Westabitur. Und danach fährt er weiter rüber, um an der Technischen Universität Physik zu studieren. Aber die politische Lage um ihn herum wird immer heikler. Weil die DDR bemerkt natürlich, dass ihr massenhaft die Bürgerinnen und Bürger davonlaufen. Und das haben auch wirklich viele Menschen gemacht. Zwischen 1949 und 1961 sind fast 3 Millionen Menschen aus der DDR in den Westen geflohen.
Es war wohl wirklich so, dass der Kalte Krieg sich ja so aufstaute. Und das haben die Leute ja mitbekommen, dass der Gegensatz zwischen Ost und West immer schärfer wurde. Es gab ein sehr, sehr starkes Bewusstsein darüber, dass sich die Situation zwischen den Lagern, den politischen Lagern, verschärfen würde und dass es am sichersten wäre, wenn man abhaut.
Und genau so erzählt es auch mein Opa.
Ja, das war 1958, kam das sogenannte Khrushchev-Ultimatum. Also der Khrushchev war der Führer der Russen. Und der hat ganz klar gesagt, er will ganz Berlin haben.
Nikita Khrushchev ist damals der Regierungschef der Sowjetunion. Und mit seinem Ultimatum wollte er erreichen, dass die kapitalistische Insel Westberlin inmitten der DDR aufgelöst wird. Die Teilung Berlins sollte beendet werden. Die Alliierten sollten abziehen.
Und das bedeutete für mich, die Westmächte werden das zwar nicht zulassen, dass er ganz Berlin bekommt, aber es wird ganz sicher eine Grenze errichtet. Das war mir ganz bewusst, dass diese Mauer, wie wir das später dann formuliert haben, dass diese Mauer gebaut wird. Und das war 58 und die Mauer wurde 61 gebaut.
21 Jahre alt ist mein Opa da. Etwa so alt wie ich jetzt gerade. Ich stelle ihn mir da manchmal vor, wie er oben in seinem ausgebauten Dach in der Grimnitzstraße sitzt und darüber nachdenkt, was er jetzt tun soll. Einerseits ist er glücklich, hat wieder eine Familie, einen Vater, eine Freundin. Andererseits, er und seine Mutter haben schon einmal eine Diktatur erlebt und sind jetzt in die nächste geraten. Meinem Opa ist klar, so kann es nicht weitergehen. Was dieser Staat macht, in dem Jo und seine Familie leben müssen, das ist nicht richtig. Und?
Wenn die Regeln Mist sind, dann muss man sie brechen. Entschuldigung, ja, wirklich. Eine Regel muss stimmig sein. Das heißt also, eine Regel muss in Ordnung sein. Und wenn die Regel nicht in Ordnung ist, dann darf man auch gegen die Regel handeln.
Das Gute ist, mein Opa ist in dieser Situation nicht alleine. Er berät sich mit seinem Stiefvater Hans, mit seiner Mutter und mit seiner Freundin. Aber am Ende steht der Entschluss.
Wir haben einfach die letzte S-Bahn-Fahrt. Das war unser Abschied von der DDR.
Das war Folge 6 von 7 von Opa, lass reden. Ein Podcast der ARD. Host bin ich, Marco Artmann. Skript geschrieben und recherchiert haben Imre Balzer und Magdalena Puls. Das Sounddesign kommt von Benjamin Hien und Max Dingeldein. Redaktion Timo Klump und Vina Nguyen. Produktionsassistentin Suja Maric. Bild- und Tonaufnahmen Max Braun, Oliver Kirschig und Gabriel Bayer. Fact-Checking Yves Müller. Ein besonderer Dank geht raus an Michael Nietzsche, den Schulleiter der Max-Taut-Schule in Berlin und an unsere Expertin Dorothee Wierling. Und natürlich an meinen Opa Jo und meine Oma Jutta.
Ja, das war lustig mit den Straßenbahnen damals. Und dann kam häufig nur ein Triebwagen. Ne? Und da hat doch tatsächlich mal einer, der dann mit mir an der Haltestelle stand, gesagt, ach, da kommt ja wieder so ein Wilhelm Pieck-Wagen. Der Pieck war der damalige Präsident von der DDR. Und dann habe ich den angeguckt und gesagt, ja, warum denn wieder ein Pieck? Und ja, keine Anhänger.
Falls ihr Bock auf noch mehr Podcast habt, habe ich hier noch einen kleinen Tipp für euch.
Hi, ich bin Claudia Kamit und das ist Tabulos. Ihr seid auf der Suche nach offenen Gesprächen über Kings, Süchte, Gewalterfahrungen oder psychische Erkrankungen? Dann ist Tabulos genau das Richtige für euch. In den neuen Folgen geht es um Mi, die schon mit 14 bemerkt hat, dass sie auf BDSM steht. Mit Hagen Decker spreche ich über seine Kokainsucht und wie verdammt schwierig es ist, clean zu bleiben.
Ich nehme mir nicht vor, 6 Monate nicht zu konsumieren, sondern man sagt immer nur für heute. Heute kann ich keine Drogen nehmen. Was morgen ist, werden wir morgen sehen.
Und es geht zum Beispiel um Manchu, die als Kind von ihrer eigenen Mutter entführt wurde. Ihr wollt in das Leben von anderen Menschen eintauchen und erfahren, wie sie sich aus ihrer ganz persönlichen Krise gekämpft haben? Dann hört rein bei Tabulos mit mir, Claudia Kamit. Ab jetzt wieder, jeden zweiten Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.